Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas.
Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern, seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn oder aber der Menschen.
Thank you. Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 10. April 2023, gleich dem 21. Farvardin 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt die Sendereihe in Richtung Licht. Anschließend hören Sie den Beitrag Ramadan, Monat der Barmherzigkeit. Wir wünschen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Telefonat Raisis mit Assad. Die Zukunft ist klar und vielversprechend für die Widerstandsbewegung. Raisi fordert Bildung einer Einheitsfront islamischer Länder gegen zionistisches Regime. Und Iran kritisiert US-Militäraktionen in Westasien. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Telefonat Raisis mit Assad. Die Zukunft ist klar und vielversprechend für die Widerstandsbewegung. Präsident Raisi sagte, die Verbrechen des zionistischen Regimes sind ein Zeichen seiner Schwäche und ein Beweis für eine glänzende und vielversprechende Zukunft der Widerstandsbewegung. Ebrahim Raisi erklärte bei seinem Telefongespräch mit dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad am Sonntagnachmittag, während er zum Fastenmonat Ramadan gratulierte, dass sich das globale System zugunsten der Achse des Widerstands und gegen das imperialistische System und das zionistische Regime ändere, und fügte hinzu, die Verbrechen dieses Regimes sind ein Zeichen von Schwäche und Verzweiflung. Der iranische Präsident betonte die Notwendigkeit, die territoriale Integrität Syriens zu respektieren und sagte, dass der einzige Weg zur Bekämpfung des Terrorismus darin bestehe, die nationale Souveränität Syriens zu unterstützen. Bei diesem Telefonat gratulierte der syrische Präsident ebenso zum Monat Ramadan und verwies auf die 4 Jahrzehnte des Widerstandes Irans und Syriens gegen gemeinsame Feinde. Er hob hervor, dass heute die Zeichen des Zusammenbruchs in der zionistischen Gesellschaft sichtbar geworden seien und bezeichnet dies als das Ergebnis des Widerstands und insbesondere des Widerstandes des palästinensischen Volkes. Die Spannungen in den besetzten Gebieten haben sich in den letzten Tagen verschärft und das zionistische Regime hat auch seine Angriffe auf Syrien verstärkt. Raisi fordert Bildung einer Einheitsfront islamischer Länder gegen zionistisches Regime. Der iranische Präsident hob hervor, dass die Verbrechen des zionistischen Regimes gegen das palästinensische Volk in den letzten Monaten zugenommen hätten und sagte, heute wird mehr denn je die Notwendigkeit empfunden, zusammenzuarbeiten und eine Einheitsfront islamischer Länder gegen das zionistische Regime zu bilden und das palästinensische Volk nachdrücklich zu unterstützen. In einem Telefongespräch mit dem algerischen Präsidenten Abdelmadjid Tebboune sagte Präsident Raisi am Sonntagabend und nach der Gratulation zum heiligen Monat Ramadan, Iran und Algerien haben enge und gemeinsame Positionen zu regionalen und globalen Fragen, insbesondere zur Palästina-Frage und bezüglich der Rechte des unterdrückten Volkes dieses Landes. In einem anderen Teil seiner Rede brachte Präsident Raisi seine Zufriedenheit mit den wachsenden Beziehungen zwischen beiden Ländern zum Ausdruck und äußerte die Hoffnung, dass die Zusammenarbeit zwischen Teheran und Algier, insbesondere im wirtschaftlichen Bereich, tagtäglich erweitert und verbessert werde. Bei diesem Telefonat gratulierte der Präsident von Algerien dem Präsidenten und dem iranischen Volk zum Monat Ramadan und sagte: Das unterdrückte Volk Palästinas leidet im Ramadan, dem Monat der Frömmigkeit und der Anbetung, unter der Brutalität des zionistischen Regimes. Und ich hoffe, dass wir durch die Zusammenarbeit der islamischen Länder das palästinensische Volk von der Unterdrückung durch die Zionisten befreien werden. Bei diesem Gespräch betonten die beiden Präsidenten die Notwendigkeit, praktische Schritte auf der Grundlage des Fahrplans für die Entwicklung der bilateralen Zusammenarbeit zu unternehmen. Iran kritisiert US-Militäraktionen in Westasien. Iran hat erneut die kriegstreibenden Maßnahmen der USA in Westasien kritisiert und erklärt, Washingtons militärische Schritte seien Teil eines Versuchs, seine schwindende globale Macht zu vertuschen. Nasser Kanani, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, schrieb dies am späten Sonntag auf Twitter als Reaktion auf die US-Entscheidung Washingtons, ein atomgetriebenes U-Boot mit Marschflugkörpern in der Region zu stationieren und ein Kriegsschiff im Mittelmeer an die Küste nahe Syrien zu verlegen. Regelmäßige Berichte über die USA, die ein U-Boot entsenden, Kriegsschiffe verlegen oder Bomber nach Westasien schicken, in einer Situation, in der die neuen regionalen Gleichungen auf die Entstehung einer neuen Ordnung hindeuten, in der es keine Notwendigkeit für überregionales Militär gibt, sind Teil des Versuchs der US-Regierung, den Niedergang ihrer globalen Macht zu vertuschen. Durch häufige Kriegstreiberei und Bemühungen, Instabilität und Zwietracht in Westasien zu schüren, bewegt sich das amerikanische Regime gegen den Willen der regionalen Nationen, erklärte der Sprecher des iranischen Außenministeriums. Washington sollte sich besser mit den neuen Realitäten vor Ort auseinandersetzen und auf jegliche Bemühungen im Einklang mit den Interessen des zionistischen Regimes in Westasien und am Persischen Golf verzichten, so Kanani weiter. Am vergangenen Montag gaben die USA bekannt, dass sie einen Flugzeugträger im Mittelmeer an die Küste nahe Syrien verlegen, da die Spannungen zwischen Teheran und Washington wegen tödlicher Angriffe auf iranische Militärberater in Syrien zunehmen. Der iranische Gesandte bei den Vereinten Nationen, Amir Saeed Irawadi, hatte zuvor davor gewarnt, dass die Islamische Republik entschiedene Maßnahmen ergreifen werde, um ihre Kräfte und Interessen in Syrien vor Bedrohungen durch die USA oder andere Länder zu schützen. Iran. Delegation reist Ende der Woche nach Saudi-Arabien. Alireza Inayati, der Generaldirektor des iranischen Außenministeriums für den Persischen Golf, gab die Abreise der iranischen Delegation nach Saudi-Arabien bis Ende dieser Woche bekannt. Alireza Inayati fügte am Sonntag in Teheran hinzu: Die Delegation der Islamischen Republik Iran wird in zwei getrennten Delegationen abreisen, eine nach Jeddah und die andere nach Riyadh, um die notwendigen Maßnahmen zur Wiederherstellung der Beziehungen zu ergreifen und die Wiedereröffnung der iranischen Botschaft und des iranischen Konsulats in Saudi-Arabien vorzubereiten. In Bezug auf die zwischen Iran und Saudi-Arabien getroffenen Vereinbarungen im Luftverkehrsabkommen zwischen den beiden Parteien betonte er, dass die technischen Delegationen kommunizieren sollten, um dieses Abkommen zu aktivieren. Inayati fügte hinzu: Auf dieser Grundlage wurde beschlossen, die Flüge zwischen Iran und Saudi-Arabien wieder aufzunehmen. Diese Maßnahmen könne man als Wiederbelebung der Beziehungen der Völker Irans und Saudi-Arabiens interpretieren. In den vergangenen Tagen einigten sich Iran und Saudi-Arabien unter Vermittlung Chinas darauf, die seit 2016 unterbrochenen diplomatischen Beziehungen nach 7 Jahren wieder aufzunehmen. Im Anschluss an diese Vereinbarung traf der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian am Donnerstag in Peking mit dem saudischen Außenminister Faisal bin Farhan al-Saud zu Gesprächen zusammen. Champrani. Spannungen und Konflikte in Kaukasusregion sind im Interesse keines Landes. Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates Irans sagte: Jede Änderung der Geografie der Südkaukasusregion ist eine spannung erzeugende Maßnahme in Richtung des Wunsches der Feinde von Sicherheit und Stabilität in der Region. Ali Champrani fügte am Sonntagnachmittag bei einem Treffen mit Armen Grigorian, dem Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates von Armenien in Teheran, hinzu: Spannungen und Konflikte in der Kaukasusregion sind im Interesse keines Landes. Ein kontinuierlicher Dialog und Interaktionen sollten jeden harten Ansatz zur Beendigung regionaler Konflikte ersetzen, so der Sekretär des iranischen Sicherheitsrates. Er wies darauf hin, dass die Südkaukasusregion eine sensible Situation durchmache und äußerte die Hoffnung, dass die Republik Aserbaidschan und Armenien die Spannungen mit Zurückhaltung und Takt bewältigen und lösen könnten. Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates Irans bezeichnete die Entwicklung der Zusammenarbeit und Interaktion mit den Nachbarn Irans als eine der unveränderlichen Prinzipien der Außenpolitik der Islamischen Republik sowie als eine der wichtigsten Prioritäten der 13. Regierung. Er stellte klar, gute Nachbarschaft und gemeinsame Anstrengungen für eine friedliche Lösung regionaler Herausforderungen sind die dringende Empfehlung der Islamischen Republik an alle Parteien. Bei diesem Treffen forderte der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates Armeniens unter Hinweis auf die langjährigen Beziehungen zwischen Teheran und Erevan die Entwicklung und Vertiefung der allseitigen Zusammenarbeit mit der Islamischen Republik Iran und zählte die Prioritäten seines Landes im außenpolitischen Bereich auf. Armen Gregorian erklärte, die Islamische Republik Iran spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Beziehungen zwischen den Ländern des Südkaukasus und der Gewährleistung der Sicherheit in der Region. Er würdigte die sehr effektive Rolle der Islamischen Republik bei der Schaffung von Frieden und Stabilität in der Region und gratulierte zum jüngsten Abkommen zwischen Teheran und Riad. Ergänzend sagte er, der einzige Weg, regionale Krisen zu beenden und Spannungen zu verhindern, ist der Dialog und die Interaktion zwischen den Ländern. Erklärung der libanesischen Hisbollah anlässlich des Internationalen Al-Quds-Tages. Die libanesische Hisbollah gab eine Erklärung heraus, in der sie zu einer breiten Teilnahme der Muslime am Internationalen Al-Quds-Tag aufrief. In der Erklärung der Hisbollah, die am Sonntag anlässlich des bevorstehenden Internationalen Al-Quds-Tages herausgegeben wurde, heißt es: Wir laden Sie ein, am Tag der Erneuerung des Bundes, der Befreiung von Al-Quds und am Fest des Heiligen Schildes des Widerstandes im Westjordanland teilzunehmen, wo der Generalsekretär der Hisbollah eine Rede halten wird. Sayed Hassan Nasrallah, der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah, forderte in seiner Rede am vergangenen Freitag ebenfalls eine große Beteiligung der Menschen bei den Demonstrationen am Weltquds-Tag als Teil der Konfrontation zwischen dem palästinensischen Volk und der Bevölkerung der Region zur Verteidigung von Al-Quds Jerusalem und der Al-Aqsa-Moschee und sagte, dass er am kommenden Freitag bei den Zeremonien zum Al-Quds-Tag darüber sprechen werde, was im Südlibanon und im Gazastreifen passiert sei. Der letzte Freitag des heiligen Monats Ramadan ist der Weltquds-Tag und der Tag der Manifestation der Einheit und Solidarität der Muslime auf der ganzen Welt gegenüber den unverhältnismäßigen Forderungen der Feinde des Islam. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist bewölkt bei Temperaturen um 18 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 15, Mashhad 16, Isfahan 18, Shiraz 19 und Bandarabas 26 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, wir heißen Sie wieder zu unserer Koranexegese willkommen. Dieses Mal führen wir die Sure Taraubun, Sure 64, zu Ende. Ihre Verse 13 und 14 beinhalten Folgendes:
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, und auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen. O die ihr glaubt, unter euren Gattinnen und euren Kindern gibt es welche, die euch Feind sind und euch vom Weg Gottes abhalten. So nehmt euch vor ihnen in Acht. Wenn ihr aber ihnen die Unannehmlichkeiten, die sie euch bereiten, verzeiht, nachsichtig seid und vergebt, gewiss, so ist Gott voller Vergebung und Barmherzigkeit. Im Vers 12 dieser Sure hat Gott die Gläubigen aufgefordert, ihm und dem Propheten zu gehorchen. Und nun weist er an obiger Stelle in der Sure Taraubun nach Hervorhebung der Einheit Gottes darauf hin, dass manchmal jemand in der Familie des Gläubigen ihn von der Befolgung der Anweisungen Gottes zurückhalten versucht. Möglicherweise hindern ihn Familienmitglieder zum Beispiel an der Teilnahme am Kampf auf Gottes Wegen oder an der Auswanderung zur Wahrung der Religion oder an der finanziellen Unterstützung von Bedürftigen, weil sie den Verlust ihrer Vorteile und eines angenehmen Lebens befürchten. Aber der Gläubige soll sich nicht von diesen Wünschen beeinflussen lassen, sondern auf würdige Weise seinen Pflichten nachkommen. Natürlich darf die Ablehnung von unangemessenen Forderungen von Frau und Kindern nicht den Hausfrieden gefährden. Wenn sich diese für ihre unangebrachten Erwartungen entschuldigen, muss man ihnen vergeben und nachsichtig sein. Aufgrund der obigen beiden Verse der Sure 64, Taraubun, werden mehrere Dinge ersichtlich. Erstens, ein Zeichen für wahren Glauben ist das Vertrauen in den einen Gott. Der gläubige Mensch muss sich in allen Angelegenheiten auf Gott verlassen. Zweitens, die Familienbeziehungen dürfen nicht von der Erfüllung der religiösen Pflichten abhalten. Jedes Mitglied einer Familie ist an erster Stelle ein Diener und ein Geschöpf Gottes und muss das befolgen, was Gott vom Menschen fordert. Die Mitgliedschaft in der Familie ist hierbei von sekundärer Bedeutung. Drittens, einer der Schauplätze, an denen der Mensch auf die Probe gestellt wird, ist sein Zuhause. Der Ehepartner und die Kinder haben viele Erwartungen und Forderungen. Soweit es geht, soll man ihre Wünsche erfüllen, es sei denn, es würde dazu führen, dass man sich dem Befehl Gottes widersetzt. Viertens. Zwischen Emotionen und Pflichten ist ein angemessenes Gleichgewicht herzustellen. Wir dürfen weder die Pflichten unseren Gefühlen opfern, noch dürfen wir die Gefühle der anderen in unserer Familie außer Acht lassen. Nun möchten wir die Verse 15 und 16 der Sure 64 betrachten. Darin spricht Gott:
إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
Euer Besitz und eure Kinder sind eine Versuchung. Gott aber, bei ihm gibt es großartigen Lohn. Daher fürchtet Gott, soweit ihr könnt, und hört seinem Wort zu und gehorcht und spendet. Es ist besser für euch. Und diejenigen, die vor ihrer eigenen Habsucht bewahrt bleiben, das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Was dem Menschen zur Verfügung gestellt wird, sind Mittel, um ihn auf die Probe zu stellen. Besitz und Vermögen sind nicht nur für die Gattin und die Kinder da, vielmehr ist ein Teil davon auf dem Wege Gottes zu spenden, und diesbezüglich darf man sich nicht vor der Ablehnung der Familienmitglieder fürchten. Ebenso sind Söhne ein göttliches Pfand, ein von Gott anvertrautes Gut, und wenn ihre Teilnahme an der Verteidigung des Islams und der Muslime notwendig wird, dürfen sie nicht daran gehindert werden. Das Ego des Menschen drängt ihn, aufgrund seiner Verlangen, immer zur Anhäufung von Besitz und zum Geizen und Enthaltung von Spenden. Wenn jemand nicht Acht gibt und nicht sein Ego im Zaun hält, bringt es ihn so weit, dass er sich der Religion Gottes widersetzt. Daher hat diese Stelle in der Sure Tarabun den Menschen vor dem Ego gewarnt und ihm ans Herz gelegt, dass er darauf hört, was Gott spricht und es befolgt und auf diese Weise der Maßlosigkeit des Egos vorbeugt. Wir können uns einprägen, erstens, eine maßlose Liebe zu Besitz und Kindern kann dazu führen, dass der Mensch strauchelt und vom rechten Weg abkommt. Der Frömmigkeit und Furcht vor Gott sind keine Grenzen gesetzt. Allerorts und in jeder Situation soll der Gläubige darauf achten, sich nicht gegen Gott, den Allmächtigen, aufzulehnen. Zweitens, das wahre Glück des Menschen hängt von der Befolgung der göttlichen Lehre ab und nicht davon, dass er den Wünschen und Forderungen seines Egos folgt. Drittens. Die Liebe zu Besitz und Reichtum lässt den Menschen begierig und geizig werden, aber das Spenden von Besitz rettet ihn und beschert ihm Wohl und Glück. Abschließend besprechen wir noch die Verse 17 und 18 der Sure Tarabun.
In tuqridu Allah qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim alimul ghaibi wash-shahadati al-azizul hakim.
Wenn ihr Gott ein gutes Darlehen gibt, wird er es euch vervielfachen und euch vergeben. Und Gott zeigt sich erkenntlich und ist langmütig. Er ist der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren, der Allmächtige und Allweise. Der Vers 17 regt den Menschen dazu an, Geiz und Begierde zu überwinden. Die Menschen sollen nicht denken, dass Gott nichts davon wüsste, wenn sie den Bedürftigen etwas spenden und dass diese Spenden ihnen nichts nützen würden. Was ein Gläubiger spendet, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, oder ebenso das, was er jemanden leiht, ohne Zinsen dafür zu verlangen, das rechnet Gott an. Wenn einer jemanden Geld ausleiht, so ist es, als ob er Gott ein Darlehen gegeben hat und Gott es zurückzahlen wird. Gemäß der islamischen Kultur fällt der Lohn für ein Darlehen noch höher aus als der Lohn für eine Spende. Denn ein Darlehen hat zur Folge, dass derjenige, der sich Geld ausgeliehen hat, darum bemüht ist, es zurückzuzahlen. Mit Hilfe eines Darlehens kann er versuchen, sich selbst zu versorgen und auf eigenen Füßen zu stehen. Diese Anstrengung kann ihm zu einem besseren Leben verhelfen. Aber jemand, der immer nur die Hände ausstreckt, um eine Spende zu erhalten, ist von den anderen abhängig und bleibt auf gewisse Weise eine Last für die Gesellschaft. Ganz allgemein gilt jedoch, dass Gott den Menschen, der spendet und jemanden ein gutes Darlehen gibt, nicht nur im Jenseits dafür belohnt, sondern auch seine Sünden vergibt und ihm Segen schickt. Denn durch seine Wohltat wird den anderen, insbesondere den Bedürftigen, bei der Lösung ihrer Probleme geholfen. Zum Abschluss noch folgende Anmerkungen. Erstens. Gott unterstützt Bedürftige, indem er das anrechnet, was ihnen in Form von Spenden oder Darlehen gegeben wird, und er es mit einem Vielfachen dem Spender oder Kreditgeber zurückzahlt. Zweitens. Gott zeigt sich denen gegenüber dankbar, welche aus ihrem Besitz dem Bedürftigen spenden. Dies, obwohl doch all das, was wir besitzen und was wir anderen spenden, ihm gehört, ist er doch unser Schöpfer und Herr. Drittens, jemanden mit einem guten Darlehen auszuhelfen, ist so, als würden wir Gott ein Darlehen geben. Wir sollten daher nicht darauf warten, dass diejenigen, denen wir Geld ausleihen oder denen wir etwas spenden, uns Dankbarkeit erweisen. Denn Gott selbst zeigt sich uns für diese Wohltat erkenntlich. Viertens. Von besonderem Wert ist es, insgeheim einem Bedürftigen zu helfen, das heißt, ihm auf eine Weise etwas zukommen zu lassen, das andere und selbst der Bedürftige nicht bemerken, wer ihm geholfen hat. Darauf weist Gott indirekt im Vers 18 der Sure Tarabun hin, indem er sagt, dass er auch die verborgenen Dinge kennt und weiß, wer im Verborgenen anderen durch ein gutes Darlehen oder eine Spende hilft. Wir laden Sie ein zu unserem Musikstück mit dem Titel Ya Ali Jane Jahan, gesungen von Hamid Ghulam Ali.
Ali Jahan, اثر علی و نیایش و خون و سحر گلستان شد سجاده از خون خدا که اکنون بر جامان دقان خدا علی جانم علی علی جانم علی جانم علی جان منی هم ایمانی جهانی را هم امان منی علی جان جهان بگشا راز نهان مرا از این ظلمات برهان به دلم کرده اثر علی و نیایش و
بر چرخ حقیقت آفتاب است علی، مفتاح کلید فتح باب است علی، در گوش خرد در خوشاب است علی، فرمود نبی که بوتراب است علی.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Es geht weiter mit dem Beitrag Ramadan, Monat der Barmherzigkeit.
Ramadan. Der Monat des Segens. Wir beginnen unseren heutigen Sonderbeitrag mit einem Wort von Imam Ali. Gegrüßt sei er. Er hat gesagt, sei nicht wie jemand, der auf die Seligkeit im Jenseits hofft, aber sich nicht anstrengt und keine guten Taten begeht. Sei nicht wie jemand, der weiß, dass der Weg, den er geht, falsch ist und er umkehren muss, aber die Umkehr verschiebt. Sei auch nicht wie jemand, der die Guten und Rechtschaffenen liebt, aber nicht wie sie handelt, die Sünde nicht mag, aber in der Praxis einer von ihnen ist. Gott hat dem Menschen verschiedene Fähigkeiten mitgegeben. Er kann sowohl die Vollkommenheit erreichen, als auch an den Abgrund zur Vernichtung geraten. Immer wird er zwischen Gut und Böse hin und her gezogen, aber seine gottgegebene Natur lässt ihn vor den hässlichen Dingen fliehen und macht ihn der Rechtschaffenheit zugeneigt. Was den Menschen vom rechten Weg abhält, ist die Sünde. Die Sünde schwächt die Grundlagen der Moral und des Glaubens. Gott hat den Menschen durch seine Offenbarungszeichen von den Gefahren der Sünde gewarnt. Molavi Rumi, der bekannte iranische Mystiker und Dichter, bringt eine interessante Metapher. Ein Mann pflanzte mitten auf dem Weg einen Dornenstrauch ein. Jeder, der vorbeikam, beklagte sich und sagte, er soll den Strauch ausreißen. Doch er hörte nicht darauf. Die Wurzeln des Dornenstrauches wurden immer kräftiger und der Mann immer älter und schwächer. Schließlich war der Dornenstrauch so groß und stark geworden, dass der Mann nicht mehr in der Lage gewesen wäre, ihn zu entfernen, auch wenn er das gewollt hätte. Mit diesem Beispiel spielt Molavi auf einen Menschen an, in dem schlechte Eigenschaften Fuß gefasst haben. Solange der Mensch noch jung ist und die schlechten Eigenschaften noch nicht richtig in ihm verwurzelt sind, sollte er die Gelegenheit nutzen, um sie abzubauen, denn je älter er wird, desto tiefer wird das Schlechte in ihm Wurzeln schlagen, während er selber umgekehrt immer schwächer werden wird. Das Sündigen wirkt sich negativ auf Geist und Seele des Menschen sowie auf die gesellschaftlichen Verhältnisse aus. Viele Missstände gehen darauf zurück, dass der Mensch nicht die Lehren Gottes befolgt. Ein hässliches Verhalten legt sich wie ein dichter Schleier über den Verstand des Menschen und verhindert, dass er zwischen Gut und Schlecht, Recht und Unrecht unterscheiden kann. Das Absinken in blinde Wünsche des Egos nimmt dem Menschen die Kraft, richtig zu denken und lässt ihn in Ignoranz und Irrtum verfallen. Ein anhaltendes Sündigen ist ein Zeichen dafür, dass die Vernunft den Gelüstern unterlegen wurde. Sünden führen dazu, dass göttliche Segnungen auf dem Weg der Nichtbeachtung seiner Gebote ausgenutzt werden. Deshalb nimmt Gott den Sündigern den Segen wieder fort, damit sie vielleicht von ihren Sünden ablassen. Ein Gefährter Imam Alis berichtet, ein Mann kam zum Imam und beklagte sich über die Dürre in seinem Dorf. Der Imam sagte, bitte Gott um Verzeihung deiner Sünden. Ein anderer beklagte sich über seine Armut und auch ihm empfahl er, der Imam, dass er um Vergebung bitten sollte. Da fragte ich den Imam, warum sagst du jedem, der um einen Segen bittet, dass er um Gott um Verzeihung bitten soll? Der Imam erwiderte, es ist ein göttliches Wort aus dem Koran, dort nämlich, wo Noah zu seinem Volk spricht. Bittet euren Herrn um Vergebung, denn er ist voller Vergebung, damit er segensreichen Regen hintereinander aus dem Himmel auf euch herabschickt und euch mit großem Besitz und vielen Kindern hilft und euch mit üppigen Gärten und fließenden Strömen ausstattet.
Sündigen lässt das Herz hart werden. Infolge des ständigen Sündigens verliert der Mensch die ergebene Haltung gegenüber Gott. Er verliert auch seine innere Ruhe, denn durch die ständige Sünde verliert er die Verbindung zu Gott und die göttliche Rechtleitung. Aber die tadelnde Seele im Menschen hält ein Türchen für die Umkehr auf. Nicht alle Sünder hören auf diese innere mahnende Stimme und kehren um. Wer tief in die Sünde versunken ist, hat die Folgen seines Tuns vergessen und Satan rückt ihm das Sündigen in das schönste Licht. Aber es gibt eine Gruppe, die das Gewissen nicht in Ruhe lässt. Die reuevolle Umkehr ist gemäß dem Islam das beste Mittel, sich vor den Folgen des Sündigen in Sicherheit zu bringen. Die reuevolle Umkehr beugt auch weiteren Sünden vor. Einige Sünden bereiten nämlich den Boden für eine Reihe von weiteren Untaten. Aber die reuevolle Umkehr führt zur Vergebung und stärkt die Hoffnung des Menschen und vermindert seinen Kummer. Sie hilft dem Menschen, sein Verhalten zu ändern und seelisch zu gesunden. Einmal ging Malike Ashtar, der Befehlshaber des Heeres Imam Ali Salih Salam, über den Markt, als er ein Mann zum Scherz und um seinen Kumpanen zum Lachen zu bringen, eine Handvoll Abfall auf ihn streute. Malik schaute ihn nur an, streifte den Abfall vom Gesicht ab und setzte seinen Weg fort. Die Freunde des dreisten Witzboldes hatten Malike Ashtar, den Befehlshaber des Heeres, erkannt. Sie sagten zu ihrem Kumpanen: Wehe dir, er wird dir das gehörig vergelten. Da geriet der Tollkühne in große Besorgnis und bereute seine Frechheit. Er lief Malik nach, um ihn um Verzeihung zu bitten. Da sah er den Befehlshaber des Heeres in eine Moschee gehen und dort das Gebet verrichten. So setzte er sich in eine Ecke, bis Malik das Gebet beendet hatte. Dann ging er ängstlich auf ihn zu, warf sich vor ihm auf die Erde und bat um Verzeihung. Malik richtete ihn auf und sagte dann: Ich bin in die Moschee gekommen, um Gott zu bitten, dir zu vergeben. Ich habe für dich gebetet, Gott wird dir, wenn er will, vergeben. Der Mann war sehr gerührt. Ihm kamen die Tränen und er dankte Gott dafür, dass der starke, mächtige Malik, der ihn ohne weiteres hätte hart bestrafen können, ihm seinen Fehler verziehen hatte. Rechtschaffene Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie anderen ihre Fehler verzeihen. Gott hat diese Eigenschaft im Koran gelobt und der Prophet hat gesagt: Ihr solltet verzeihen, denn Verzeihen trägt zu eurer Größe bei. Verzeiht einander, damit ihr Gottes Wohlwollen findet. Vergebung stärkt die guten Beziehungen. Wenn jeder hartnäckig auf seinen Recht bestehen würde, würde das Leben für alle bitter. Wenn aber jemand seinem Gegenüber verzeiht, nimmt er positiv auf ihn Einfluss. Es ist auch für ihn selber gut. Wut- und Hassgefühle wirken sich negativ auf den Körper des Menschen aus. Sie können das Immunsystem stören und Herz- und Gefäßerkrankungen hervorrufen. Menschen, mit ihren Freunden und ihren Verwandten gute Beziehungen haben, sind umgekehrt viel gesünder. Natürlich hat das Verzeihen auch seine Grenzen. Darüber sagt Imam Sajjad alaihi salam: Jemand, der dir Schlechtes angetan hat, hat das Recht, dass du ihm verzeihst. Aber wenn du weißt, dass es schadet, wenn du ihm verzeihst, musst du ihn auf gesetzlichem Wege seiner Strafe zuführen. Vergebung ist nicht richtig, wenn sie den Unrechttuenden ermuntert und kühner macht.
Wir laden Sie ein zu unserem zweiten Musikstück Khurshide Nenavar, die Sonne von Nenavar, vorgetragen von Amil Jahed.
آنچه در سوگ تو ای پاکتر از پاک گذشت، نتوان گفت که هر لحظه چه غم ناگذشت. چشم تاریخ در آن حادثه تق شدید، که زمان مونی کنان از گذر خواه گذشت. سر خورشید بر آن نیزه خونین میگفت، که چه ها بر سر آن پیکر سجاد گذشت. لبهای تو صد رود فرات، رود بیتاب کنار تو آتشناگذشت. رود لب تشنه لبهای تو صد رود فرات، رود بیتاب کنار تو آتشناگذشت. تو بستن اگر آب سواران سراب، دشت دریا شد و آب از سر افلاک گذشت. بر تو بستن اگر آب سواران سراب، دشت دریا شد و آب از سر افلاک گذشت. دشت دریا شد و 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 از سر افلاک گذشت.
Thank you.
Werte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.